Ernte Dank ist die Gelegenheit zu sehen, woher die guten Dinge kommen. Wir haben das gerade gesungen. Alle guten Gaben kommt von Gott, dem Herrn. Zu wissen, woher es kommt. Dinge, die wir Tag für Tag genießen, haben eine Herkunft. Und hinter Dingen, die wir genießen, stecken Menschen auch ein Stück weit, die es nicht nur hergestellt haben, sondern erfunden haben. Habt ihr eine Ahnung, wo es Nutella herkommt? Außer jetzt, dass er sagt, es kommt aus dem Supermarkt, aus dem Glas. Das ist sehr sinnvoll. So, das ist die Antwort, die meine Söhne genauso geben würden. Aus dem Schrank. Habt ihr eine Ahnung, wer Nutella erfunden hat? Von Nestle? Nee, Nestle ist nicht. Nee. Aus dem Unternehmen, das hier benannt ist, nach hier dem Herrn Ferrero. In den 40er Jahren ist das Ganze entstanden. Und so geht es weiter. So, man weiß es oftmals gar nicht so gescheit. Wer steckt immer dahinter? So, es ist im Laden von diesem, oder in diesem Unternehmen vom Herrn Pedro Ferrero entstanden. Aber hier so der Mann, dem es am Ende des Tages zugeschrieben wird, heißt Francesco Rivella, ein Lebensmittelchemiker, der bei dem geschafft hat. Wisst ihr, woher der Döner kommt? Ich weiß nicht, ob Döneressen so ganz euer relevantes Thema ist. Also, aus Berlin hat ein Deutsch-Türke entwickelt, 1972. Nichts mit irgendwo hier jenseits des Bosporus oder so. Nein, Berlin, 1972. Wisst ihr, woher das Gummibärle kommt? Haribo, jawohl. So, genau, da steckt ein Name dahinter. Hier Hans Riegel aus Bonn, Haribo. Hans Riegel aus Bonn, 1920er Jahre. Ja, sein Name hat es zumindest noch so ein bisschen in Firmennamen geschafft. Immerhin das. Wisst ihr, wer auf die Idee kommt, ist Kaffee zu machen? Es war kein Schwabe, ja, gebe ich direkt zu, auch kein Deutscher. Habt ihr eine Idee, aus welchem Land Kaffee kommen könnte? In Äthiopien, da sind wir richtig unterwegs. Es wird der Legende nach zugeschrieben, dass hier ein Ziegenhirte in Äthiopien unterwegs war und seine Viecher haben diese Kaffeekirsche, hier so, in denen die Bohne noch als Kern drin ist, gefressen und waren danach wahnsinnig auf Zack. Ja? Also sehr, 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 sehr hibbelig. Es sind Dinge, egal ob Nutella, Döner, Kaffee, Haribo, Gummibärle. Dinge, die zu deinem Alltag mal mehr oder mal weniger gehören. Vielleicht der Kaffee mehr als der Döner, ehrlich gesagt. Vermute ich mal zumindest. Die zu unserem Alltag gehören, aber es steckt eigentlich jemand dahinter. Man hat es nicht immer unbedingt im Blick, wer eigentlich hinter diesen Dingen steht. Wer der Erfinder oder der Geber hinter dem Gewohnten ist. Und so mit der Perspektive mag ich euch mit hineinnehmen in den Predigttext für heute Abend. Den Bibeltext findest du im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Ja, klassisch bei Luther überschrieben mit die 10 Aussätzigen. Ich lese hier vor, eben auch mit der also nach der Übersetzung, die ihr hier im Raum ja auch vor euch liegen habt, klassisch Luther 2017. Und da heißt es dann, und es begab sich, als er, Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von fern und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, als der wieder umgekehrt, umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, also Jesus spricht zu dem, der umgekehrt ist: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Zehn Männer mit dieser wilden Krankheit. Das ist eine Situation, die heute nur sehr, sehr bedingt nachvollziehbar ist. Eine Hautkrankheit. Stell dir vor, wenn du Aussatz hast, ist es eine Art von Hautkrankheit. Irgendwo, du hast Ausschlag, das wächst, das juckt. Hier die Haut verfärbt sich unter Umständen. Es kann sein, es entstehen Wunden, die wässern, es sieht wild aus und der Lebenszustand ist nicht weniger einfach. Wenn du in der Verdachtssituation bist, dass du vielleicht Aussatz hast, dann gehst du nicht klassisch zum Hausarzt, sondern du gehst zum Priester. Der Priester ist so ein bisschen was damals wie das Gesundheitsamt. Du kannst das nachlesen, wenn du willst, sehr ausführlich, sehr breit, in 3. Mose 13 und 14, da geht es 2 Kapitel lang drum, was macht man, wenn jemand Aussatz hat, wie erkennt man ihn und wie wird jemand sozusagen wieder rehabilitiert. Und der Priester ist derjenige, der A feststellt, du hast Aussatz, und er ist nachher auch wieder derjenige, der feststellt, du hast keinen Aussatz mehr. Aber das ist dieses Hin und Her. Es gibt für dich, wenn du Aussatz hast, keine Therapie. Es gibt kein Medikament, es gibt keine Salbe oder sonst was. Du hast einfach diese Krankheit. Und einige von euch wird es bekannt sein. Es ist ja mehr als nur eine Krankheit. Es ist gleichzeitig verbunden mit dieser unglaublichen Form der Isolation. Du bist ausgeschlossen. Du musst außerhalb vom Dorf, außerhalb der Stadt wohnen. Du bist verpflichtet, Abstand von Leuten zu halten. Und wenn du dann doch mal ins Dorf gehst, weil du einkaufen musst, dann bist du aufgefordert, es ganz laut zu sagen, dass du Aussatz hast. Und wie reagieren Leute auf sowas? Stell dir das vor, du hast Aussatz und alle nehmen Abstand. Saumäßig viel Abstand. Keiner will dir nahe kommen, keiner will den gleichen Gruß haben, wie du es hast. Es läuft den Leuten Schauer über den Rücken, wenn sie dich sehen. Jeder versucht, sich irgendwie ein Stück weit selber zu schützen. Und in dem Zustand, da gibt es für dich keine freundliche Begrüßung, kein Händeschütteln, es gibt kein gemeinsames Fußballgucken. Es gibt kein Kaffee trinken, es gibt keine Familienfeste, es gibt keinen Konzertbesuch bei Pur oder bei den Egerländern oder bei wem auch immer, wenn du gerne hörst. Es gibt keine tröstende Umarmung, es gibt nichts. Du bist allein, du hast Abstand zu halten. Du kämpfst nicht nur mit der Krankheit, du kämpfst mit der Trennung von deinen Herzensmenschen. Du kämpfst mit der Einsamkeit. Und das Dritte ist, du kämpfst nicht nur mit der Krankheit und mit dieser Einsamkeit, du kämpfst mit einem Zustand, der dafür sorgt, dass du nicht in Gottesdienst kannst. Dass du nicht nach Jerusalem in den Tempel kannst, um dort Gott zu begegnen. Weil wenn du Aussatz hast, dann giltst du als unrein. Unrein, das hat in erster Linie gar nichts mit dreckig oder frisch gebadet zu tun, sondern es ist eine Kategorie, kultisch unrein, in dem Zustand, mit der Krankheit kannst du nicht Gott begegnen. Das Heilige, Gott in dem Fall, darf keinen Kontakt mit dem Unreinen haben. Das geht nicht. Also du bist in jeglicher Hinsicht isoliert. Du kämpfst mit dieser niedrigen Krankheit, du kannst keinen sozialen Kontakt haben mit den Menschen, die dir wichtig sind. Jeder, der dich sieht, nimmt 3 Schritte zusätzlich hier Abstand von dir. Und Gott zu begegnen, ist nicht weniger schwierig. Und all das kommt zusammen. 10 Männer, die da davon geprägt sind, 10 Männer dieses Kalibers, die die Jesus suchen. Und dann heißt es einfach mal so ganz, ganz kurz in Vers 13 und im Stück von 14, dass sie eben zu ihm kommen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Also das ist diese Situation. Jesus macht ihnen die Ansage: Geht zum Gesundheitsamt. Auf gut Deutsch, der Priester guckt dich an, guckt euch an. Er wird feststellen, dass ihr gesund seid. Tschüss. Das ist das, was er zu ihnen sagt. Geht zum Gesundheitsamt, der wird feststellen, dass ihr gesund werdet. Es ist noch nichts passiert. Aber sie gehen dorthin. Und sie merken im Gehen, dass dieser Aussatz, dass dieser Ausschlag, dieses Jucken, diese wunden Stellen, dass die plötzlich weg sind. Von einem Moment auf den nächsten ist alles anders. Du hast nicht mehr diese nervige Hautkrankheit. Du bist nicht mehr getrennt hier von den Menschen, die dir wichtig sind. Du kannst deinen Bruder wieder in den Arm nehmen. Du kannst Kinder, kannst Enkel wiedersehen. Du kannst wieder in die Stadt gehen. Du kannst wieder unter Leute sein, ohne dass man dich dumm anguckt. Du kannst wieder in den Tempel gehen. Es ist eigentlich wie ein zweiter Geburtstag. Es ist wie ein zweiter Geburtstag, den diese Männer erleben. Mehr Gutes auf einmal wird schwierig. Es ist wie ein zweiter Geburtstag. Und dann kommen die Verse 15 und 16 daher. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Das einfach mal kurz zu sehen. Es klingt eigentlich noch mal Happy End, noch mal glückliches Ende, das sage, ha, wenn das ein Film wäre, jetzt könnte der Abspann kommen, oder? Jetzt ist doch, der Mann ist geheilt, der freut sich, der lobt Gott, der dankt Jesus dafür. Jetzt fällt es eigentlich nur noch, dass Jesus ihn in den Arm nimmt, dass Freudetränen über die Backen kullern, hier der Mann sein Jünger wird und Tag für Tag mit ihm geht. Das wäre jetzt eigentlich nur das, was man erwarten würde. Aber stattdessen macht ja Jesus das was komplett Gegenteiliges. Statt zu feiern, kommen jede Menge Fragen auf. Die Verse 17 und 18, wenn wir die noch mal kurz lesen. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Ist das nachvollziehen, warum Jesus so eine Szene da macht? Man könnte doch schon fragen: Jesus, was ist los? Jetzt frei dir doch um den Mann, der gekommen ist. Ja? Guck mal, was das bewirkt hat. Du hast ihn geheilt. Es gibt so viel Grund, sich zu freuen. Halleluja, freu dich doch über den Mann. Aber der Punkt ist ja schon, dass alle 10 gesund geworden sind. Alle 10 sind gesund geworden, können wieder ihre Herzensmenschen in den Arm nehmen. Alle 10 haben einen zweiten Geburtstag geschenkt bekommen. Alle 10 hätten die Chance gehabt, dass sie hinter dem Guten, das sie erlebt haben, dass sie hinter dem Guten den sehen, der es ihnen gegeben hat. Sie hinter dem Guten den Geber entdecken. Alle 10 Männer hätten Grund gehabt, Gott zu loben, Jesus zu danken. Aber wer steht da? Der Fremde. Auf gut Deutsch der, von dem es am wenigsten erwartet hätte. Auf gut Deutsch, er sagt, eigentlich, das ist so die Erwartung, die anderen 10, das müssten, oder die anderen 9 müssten eigentlich Leute mit jüdischem Hintergrund gewesen sein, die viel mehr Grund gehabt hätten, das zu blicken und zu sehen, wer hier sie geheilt hat und was da passiert ist. Der Samariter, dass der komisch ist, dass der religiös komisch ist, das war für alle klar, aber der steht auf dem Teppich. Der blickt, was los ist. Und der Rest nicht. Er scheint der Einzige zu sein, der hinter dem Gute der Gelber entdeckt hat. Und er ist der Einzige, das ist das Traurige, er ist der Einzige an diesem Tag, der das von Jesus zugesagt bekommt: steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Oder eigentlich hier, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube, er hat dich gerettet. Er ist der Einzige an diesem Tag, der das zugesagt bekommt. Der Rest nicht. Ich mag manchmal andere Sprachen, weil sie Dinge auf den Punkt kriegen, die man im Deutschen nicht auf den Punkt kriegt. Hier, manche Dinge lassen sich auf Französisch schöner sagen als auf Deutsch, sowohl vom Klang her, melodisch einfach ein Traum und manchmal vom Inhaltlichen genauso. Und ich mag das Englische, weil die Leute mit 3 Worten das hinbekommen zu sagen, wofür wir als Deutsche 10 Worte brauchen. Es ist ein Riesenproblem. Und ein wunderschöner englischer Ausdruck ist hier Count your blessings. Auf gut Deutsch übersetzt, zähle das Gute, mit dem du gesegnet bist. Ja? Count your blessings. Zähle das Gute, mit dem du gesegnet bist. Also klassisches Problem. Ja? Wir brauchen mehr, aber der Punkt dahinter ist, säe das Gute, mit dem du beschenkt bist. Sei achtsam. Säe das Gute. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Das ist gut, das Gute zu sehen. Es ist wichtig, das zu sehen. Das zu sehen, dass es für dich heute möglich war, aufzustehen und hierher zu kommen. Das Gute zu sehen, dass du diese Woche hier vielleicht beim schönsten Oktoberwetter mit dem Fahrrad unterwegs sein konntest. Dass du jetzt zusammensitzt mit Leuten, die deinem Herz ganz nahe sind. Dass du hier ein Teil von Gemeinde bist. Die Freude an deine Kinder, an die Enkel, die du vielleicht hast, über die guten Dinge, die in ihrem Leben passieren, die freie Zeit, das mal außer Haus sein können. Es gibt viele gute Dinge, von denen man sagen kann, hey, das ist wunderbar. Und das ist nichts Schlechtes dran. Im Gegenteil. Es ist sehr, sehr gut. Aber der Punkt ist, wenn wir nur das Gute sehen und nicht den Geber dahinter, dann geht uns das Eigentliche verloren. Du kannst das Gute erleben, aber am Geber vorbeileben. Das ist das Ding, was mit in dieser Situation mit den 10 Aussätzigen so deutlich wird. Du kannst das Gute erleben, aber am Geber vorbeileben. Und diese Schieflage, die kann noch wilder, noch schiefer, noch schlimmer werden. Ein Schriftsteller, der hat es so ausgedrückt, dass er sagt, jeder betet etwas an. Ob du religiös bist oder nicht, jeder betet etwas oder jemanden an. Die Frage ist eben nur, wen oder was wir anbeten. Auf gut Deutsch, wen hieven wir in unserem Leben auf den Thron? Und unter Umständen kann es sein, du hiefst Menschen auf diesen Thron. Oder die Anerkennung, die andere dir geben. Das Ansehen, das du über die Jahre, Jahrzehnte bekommen hast. Ein Erfolg. Dein Name, den du trägst, vielleicht den Erfolg deiner Kinder, deiner Enkel. Man kann Dinge auf den Thron hieven und denen so viel Wert geben und anbeten und da von Menschen beispielsweise Dinge erwarten, die sie eigentlich nie leisten können. Es kann so weit gehen, dass du das Gute, das du geschenkt bekommen hast, zum Gott machst. Dass wir Gutes, das wir geschenkt bekommen haben, zum Gott machen. Nochmal, man kann so auf das Gute fixiert sein, dass man Gott als den Geber nicht mehr sieht. Du kannst das Gute erleben und am Geber vorbeileben. Und das ist ja auch bei diesen 9 Männern das Tragische. Weißt, die sind ja alle 10 sind losgestapft. Jesus sagt zu ihnen, während immer noch die Haut juckt, während der Ausschlag immer noch da ist, während hier die Wunde immer noch nässen oder was auch alles los ist, sind die alle 10 losgelaufen. Die haben noch keine Heilung erlebt. Es ist nicht so, dass Jesus sie vor seiner Nase geheilt hat und dann sagt er, so, jetzt sind wir gesund, jetzt gehen wir noch geschwind zum Priester, der gibt euch noch den offiziellen Haken, das offizielle Dokument und dann passt alles. Der hat kein Dokument gekriegt, das brauchen nur wir Deutsche, wir beten Papier an. Ja? Israelis brauchen das nicht. Aber der Punkt war noch eben, dass sie noch nicht geheilt waren. Die haben immer noch Aussatz. Und dann sagt Jesus, gehst zum Priester, der sagt dir, dass du gesund bist. Mich juckt's wie wild. Ja? Und doch sind alle 10 losgelaufen. Alle 10. Und die haben alle diese Heilung erlebt. Die haben die guten Auswirkungen erlebt. Aber sie verpassen es, den Geber zu sehen, diese 9. Und die geben sich an diesem Tag eigentlich mit viel zu wenig zufrieden. Alle 10 sind gesund geworden. Halleluja, ist großartig. Aber es ist nur dieser eine Mann. Es ist nur dieser eine Mann, der das gesagt bekommt, dein Glaube hat dich gerettet. Sie erleben an diesem Tag, erleben diese 9 keine Rettung. Sie erleben nicht Gottes Nähe in dieser tiefen Art. Sie erleben nicht diese tiefe Zugehörigkeit zu ihm, diesen Sinn für ihr Leben, der bloß von ihm kommen kann, und nicht diese Hoffnung für die Ewigkeit. Das ist das Tragische an diesen Menschen. Ihr hört heute nicht zum ersten Mal was von Erntedank. Und das Lied, das wir vorhin gesungen haben, das bringt es so auf den Punkt. Alle guten Gaben kommen von, oder alle gute Gabe kommt von Gott, dem Herrn. Und das immer wieder vor Nase zu haben, diese einfache, gute Wahrheit und Wirklichkeit, dass wir hinter dem Guten, das wir bekommen haben, einen Geber sehen. Dass hinter der leckeren Nutella jemand steckt, der hier die Erdnüsse und das restliche Zeug hat wachsen lassen. Dass man voller Dankbarkeit den Döner beißen kann am Sonntagabend. Das ist so eine Familie-Lutz-Tradition ein bisschen so manchmal. Sagen, hey, Halleluja. Das ist ein großes Geschenk. Nicht nur, dass der Dönermann, der mich duzt und mir Grüße ausrichtet, wenn Debbie ihn holt, dass der sich die Mühe gibt und dass man den Kerl einfach für sein Geschäft zahlen kann, sondern zu sehen, ja, das Gute, das eigentlich drinsteckt, das kommt von Gott, der uns das gibt. Das Wunderbare, dass du nicht morgens hier potenziell eine Tasse Kaffee trinken können, das hat mit Gott zu tun. Aus dieser Kaffeetasse steigt nicht nur hier der Geruch vom Kaffee raus, sondern auch ein Stück von dem, dass Gott das mit uns gut meint. Wenn wir hinter dem Guten den Geber entdecken und darüber staunen, das macht was. Es lässt uns nicht nur einfach zufriedener sein. Es ist gut, ne, den Segen zu zählen. Aber es wird nochmal was ganz anderes, wenn wir den sehen, der dahinter steht. Und darüber staunen können, Gott, wie gut bist du. Wie gut bist du, dass ich heute eine Tasse Kaffee trinken kann. Dass die Wohnung, in die ich heimkommen wird, mal grundlegend warm ist. So möchte ich dich einladen, das ganz einfach und banal und so, wie man es schon mit den Jungschar-Kindern macht, dass wir jetzt miteinander beten. Jeder, der mag, kurz hier sagen, danke Jesus für diese eine Sache, die dir gerade durch den Kopf geht. Ich wiederhole das nicht laut, die jetzt am Telefon zuhören, die hören das jetzt an der Stelle nicht, aber die können selber in der Zeit hier danken, beten. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, laut oder leise, jeweils kurz, wenn du was hast, das dir gerade auf dem Herzen liegt, da dafür Jesus Danke zu sagen. Und ich mache dann da als solchen erkennbaren Schluss.
Danke, Herr, für die junge Frau, die vor wenigen Monaten so schwer krank war.
Danke für die Kindergartenplätze von unseren zwei Jungs.
Da gibt es ja auch einen Kindergarten.
Wir beten noch. Jesus, wir wollen das Gute sehen, das in unserem Leben Platz hat, das manchmal wie selbstverständlich dazugehört und manchmal erst dann sichtbar wird, wenn es irgendwie fehlt oder gerade klemmt. Und gleichzeitig beim Gut allein nicht stehen bleiben, sondern dich sehen als derjenige, der es uns gibt. Es wird dich immer wieder neu entdecken, dass du der bist, der hinter dem Guten steht, als der Geber. Das, was wir haben, kommt von dir. An Kraft, an Lebenszeit, an Beziehung, an gute Erfahrungen, an der Freude mit dem Wetter, an so vielem, was unser Leben füllt. Menschen um uns herum, Dinge, die ganz normal irgendwie dazugehören und doch wunderbar sind. Und Dank dafür. Fürs Stückle Kuchen, fürs normale Vesper, für den Dönermann, für alles Mögliche, was zu unserem Leben dazugehört. Du bist der Urheber und der Geber des Guten ist. Wir wollen dich dafür ehren, dir danken und dich hochheben, dass wir dich kennen dürfen und dass du da bist, mitten auch in dem, wo wir merken, hey, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wo vielleicht echt auch ganz dick und breit Not da ist und Unklarheit da ist. Dich zu sehen als derjenige, der unser Leben in der Hand hält. So hab Dank für Erntedank. Dank für Sehen, was du uns gibst. Und wir wollen dich drüber hochheben und dich drüber anbeten, wer du für uns bist. Amen.